Salopp, der Musikpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Salopp, der Musikpodcast. Ich bin die Kim und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe mal wieder mit mega spannenden Leuten gequatscht. Und zwar mit Phil und Jonas von Kafka. Die beiden waren nämlich so gut und haben sich am Morgen nach dem Konzert in Wiesbaden extra noch Zeit für mich genommen. Und was die beiden zu erzählen haben, erfahrt ihr gleich.
Ja, mega cool, dass ihr am frühen Morgen noch Zeit für mich habt. Wollt ihr euch mal vorstellen, mit wem rede ich denn hier?
Mit Philipp von Kafka.
Ich bin Jonas von Kafka und morgens einen Podcast haben wir noch nie gemacht, glaube ich, ne? Oder? Das ist neu.
Nein, haben wir noch nicht, aber.
Ja, aber wir freuen uns natürlich, da zu sein.
Das bringt mich gleich zu einer Underrated Forever. Kein Podcast, der uns einlädt. Bin ich da wirklich so eine Ausnahme?
Es gibt schon ein paar. Es sind nicht die großformatigen natürlich, weil auch wir ja underrated sind, so wie dein Podcast auch, wie die ganzen Podcasts, die uns einladen. Also wir sind natürlich manchmal im Podcast eingeladen, die eben auch underrated sind.
Ja, ist ja auch gut und wichtig so.
Ja,
gerade wir kleinen Mäuschen müssen uns ja zusammen hochmausern. Genau.
Voll.
Es ist total schwierig für mich, weil ich eigentlich der spontane Mensch bin. Aber ich musste mir die Fragen aufschreiben, weil ich sonst unter Druck nicht arbeiten kann.
Alles gut. Das ist ja auch eine spezielle Situation, so unter Zeitdruck zu sein, finde ich.
Total. Was kam zuerst bei euch? Die Musik oder die politische Botschaft?
Die Musik.
Ja, safe. Also in unserer Formation auf jeden Fall die Musik. Ich würde schon denken, also Phil und ich, glaube ich, waren vorher schon politische Menschen, aber dass wir jetzt auch so ein politisches Sendungsbewusstsein hatten, das hat sich erst über die Jahre entwickelt und da haben wir vorher mit der Musik eigentlich angefangen und das war jetzt auch keine bewusste Entscheidung, das kam so mehr und mehr dazu durch persönliche Erfahrungen mit Leuten auf der Flucht zum Beispiel oder dass wir uns selber mehr politisiert haben und so.
Ja, stark. Alle hassen Nazis, wir sind ja nicht mal linksradikal. Seht ihr das immer noch so? Bei der derzeitigen Lage ist es ja gar nicht so leicht, noch die Füße still zu halten.
Ich finde immer schwer, diese Definition von Linksradikalität, was das überhaupt bedeuten soll oder wo das hingeht. Und bei Alle hassen Nazis geht es ja eigentlich gar nicht darum, linksradikal zu sein oder so, sondern da geht es ja wirklich darum, dass es normal sein sollte, gegen Nazis zu sein. Und was bedeutet Linksradikalität? Wenn man sagt, so man ist dafür, dass allen Menschen gut geht und dass es keine Diskriminierung gibt oder so, wenn das jetzt Linksradikalität ist, dann auweia. Weil Radikalität ist ja auch irgendwo hat ja auch einen negativen Touch irgendwo in der ganzen Art, wie es kommuniziert wird. Und deswegen tue ich mich mit solchen Begriffen öfters schwierig, also weil ja, das muss jeder für sich individuell doch, denke ich mal, definieren.
Ja, ja.
Aber es ist natürlich ein guter Punkt, also der Song ist ja, so wie Phil sagt, eigentlich davon ausgehend geschrieben von dem Gefühl oder dem Gedanken, es sollte ja normal sein, gegen Nazis zu sein, das ist ja wohl noch nicht links, oder so. Das haben auch manche Leute am Anfang falsch verstanden und hatten das Gefühl, wir judgen irgendwie Linksradikale und finden das scheiße oder so, wenn Leute radikal unterwegs sind auf der linken Seite, das ist natürlich nicht so, aber das war der Grundgedanke, so ey, warum ist es denn nicht mehr normal, gegen Nazis zu sein? Warum wird das jetzt schon als linksradikal bezeichnet? Mhm. Und du hast aber natürlich recht, es ändert sich auch vom Gefühl so ein bisschen, wenn wir den Song jetzt auch live spielen, zu sagen, alle hassen Nazis, weil natürlich war das auch 2018, als wir den Song geschrieben haben, war es auch noch nicht so, dass alle Nazis gehasst haben, aber ich würde sagen, ich hatte schon mehr als heute das Gefühl, dass es irgendwie so einen Konsens darüber gibt, dass man Nazis ausschließt, dass man Nazis scheiße findet und so, ne? Und das wird immer weniger. Es wird ja immer salonfähiger, irgendwie auch zu sagen, naja gut, also rechtsradikal, warum denn nicht? Ist doch auch gut, ne? Also mit den ganzen AfD-Scheißköppen und so. Genau, und deswegen, wir haben den Song auch so relativ spontan, als wir für die Tour jetzt geprobt haben, auch geupdatet. Und da tauchen jetzt auch eben Zeilen auf wie, na, das ist schon ein bisschen links, was ich sag. Und dieser Staat braucht mehr Linksradikale, denn er wurde nie entnazifiziert und nicht alle hassen Nazis hier. Das ist so ein bisschen das Update, was wir jetzt eben für live haben. Deswegen passt deine Frage total gut.
Sehr gut. Seid ihr auch privat sehr impulsiv, wenn jemand politisch ganz andere Ansichten habt als ihr oder ein mieses Wording benutzt?
Finde ich auch eine gute Frage auf jeden Fall. Das hat sich bei mir geändert in den letzten Jahren, muss ich sagen. Ich bin eigentlich schon ein sehr emotionaler, impulsiver Mensch teilweise. Auch gerade in so politischen Gesprächen oder in Situationen, wo man so, keine Ahnung, so klassische, Zivilcourage-Situationen, ne? Da bin ich dann schon schnell in Rage häufig gewesen. Ich habe das Gefühl, ich werde milder im Umgang mit Andersdenkenden sozusagen. Ich glaube, das geht auch vielen Leuten so in der Politisierung, wenn man so die ersten Jahre checkt, okay, wie hängt das alles zusammen, okay, wie krass ist die Ausbeutung, okay, wie krass geht es den Leuten und bla, dann hat man viel Wut so. Aber gerade wie du sagst, mit dem Wording und so, also wenn ich mich mit meinem 60-jährigen Berliner Nachbar unterhalte, und der macht ein Wording, was ich persönlich jetzt nicht nutzen würde, wenn ich ihm dann über die Fresse fahre und sage so, ey, das hast du ja aber nicht gegendert oder so, dann brauchen wir uns gar nicht erst unterhalten. So, ne? Und wenn ich unterhalte mich aber gern mit ihm, weil das eine ganz andere Lebenswelt und Lebensrealität ist, die er hat. Und das finde ich total wichtig, so ein bisschen aus der Bubble auch hier und da mal rauszugucken. Deswegen, ich bin da nicht mehr so judgy oder ich bemühe mich nicht mehr so judgy zu sein.
Kommt ein bisschen.
Bei dir war es eh nicht so, ne, glaube ich, oder doch? Da kommt ein bisschen drauf an, ja.
Es kommt drauf an. Also bei mir war es nie so mit dieser ganz krassen Emotion da drin, aber ich habe rote Linien und wer die überschreitet, der kann was erleben, so nach dem Motto. Ich habe da persönlich, ich glaube, das ist mal eine persönliche Sache und ich habe da für mich persönlich so rote Linien. Wer die überschreitet, der bekommt dann halt auch keine Nettigkeit mehr von mir. Ja. Und ich tue mich jetzt nicht so genau wie bei Jonas, wo er gesagt hat, dass bei dem Wording, weil das ist eine Sache, die ist bei vielen gar nicht in der Lebensrealität. Mhm. Und wenn ich anfange, mir mit jemandem, der Mindestlohn bekommt, darüber zu unterhalten, warum er nicht gendert, das ist nicht seine Lebensrealität. Und da geht es um andere Dinge.
Ja.
Denen geht es tatsächlich darum, wie ihr Job läuft, was sie dann am Ende verdienen, machen sich Sorgen, ob das mit der Wohnung noch funktioniert, solche Dinge. Das sind ganz normal, was heißt normal? Aber das sind so basic Needs und Wünsche. Und wenn du im Leben damit struggles, überhaupt das hinzukriegen, die denken noch nicht über Gender-Theorie großartig, ne? Oder müssen es nicht, oder ich würde es nicht judgen bei denen. Sie können es natürlich machen, gerne. Da bin ich komplett offen für. Aber wenn es dann um rote Linien geht, na klar, alles was...
N-Wort und so ist natürlich
N-Wort,
eine rote Linie.
Diskriminierung
Ahnung,
an
oder,
sich
ja,
ist eine rote Linie. Bei Diskriminierung ist es natürlich auch mal nicht so ganz einfach immer, weil das auch viel mit diesem Bildung, Gender, dies, das zu tun hat.
Ich würde Bildung übrigens nicht ans Einkommen knüpfen. Das wirkt gerade so ein bisschen so, als wenn Leute den Mindestlohn kriegen, politisch gebildet sein können oder so. Ne?
Gar nicht. Und und da wäre ich da nicht so hart, aber dann bei diesen roten Linien, wenn man wirklich, es gibt halt so einfach eine ganz normale Sache ist, wenn Dudes anfangen, sich halt wirklich scheiße zu benehmen, dann sind bei mir rote Linien erreicht und dann bin ich auch nicht wirklich nett zu denen, weil sie es nicht verdient haben in meinen Augen und dann ist das so eine andere Sache.
Ja, voll. Gab es Situationen, in denen ihr als Band Weltgeschehen ganz besonders doll reflektiert habt, um für euch herauszufinden, wie ihr als Band jetzt damit umgeht, wie ihr vielleicht handeln könnt.
Die aktuelle Situation ist halt definitiv da ist.
Also Gaza, Israel,
das ist
Libanon,
halt,
da gibt es ganz, ganz viel Hin- und Herschreiben zwischen uns, vor allem zwischen uns beiden, Phil und mir.
Ja. Es ist einfach so ein unfassbar kompliziertes Thema und da ist tatsächlich nicht unsere Positionierung im Allgemeinen das Schwierige, sondern wir müssen halt einfach gerade jedes Wort umdrehen, weil
weil Deutschland so weird ist einfach.
Die ganze Kommunikation im Internet ist gerade ein Witz.
Ja.
Und man kann halt so schnell, also da geht es halt um diese Shitstorm-Dinge. Da muss man sagen, man will ja eigentlich sagen so, hey, uns geht es hier im Prinzip erstmal um die Zivilisten. Wir haben nicht den Anspruch zu wissen, wie man diesen Konflikt löst. Und wir sind solidarisch mit den Zivilisten und dann geht's los. Und da muss man schon sehr vorsichtig definieren und drüber nachdenken, was man da schreibt.
Ja, ja, ja.
Und eigentlich musst du zu jedem Thema, weil sie halt wegen dieses Shitstormings, ja, wie soll man sagen, einen ganzen Aufsatz schreiben.
Muss
mit
zu jedem
mit Quellenangaben.
Aber wir meinen das so, und wenn die andere
genau,
Seite ist natürlich und so, und dann muss man noch das. Also es ist ja auch okay, komplexe Inhalte komplex zu klären sozusagen. Wir sind ja auch keine Nachrichtenseite bei Instagram oder so.
Ja.
Aber es gibt ja schon häufig Situationen, wo wir uns spontan positionieren irgendwie und irgendein Statement raushauen und so. Und das ist auch häufig dann mein Impuls so. Und das gebe ich dann manchmal an Phil und er sagt dann, naja, gut, aber hast du nur den Punkt bedacht und hier könnte es da schwierig falsch verstanden werden und so. Und natürlich will ich in meiner Impulsivität dann auch niemanden verletzen oder, weißt du, oder einen ganz falschen Eindruck vermitteln oder so. Aber wie Phil sagt, wir sind nie mit Nationalstaaten, wir sind immer mit den Leuten, die betroffen sind, mit den Zivilisten, mit den Menschen, die drunter leiden, mit den Menschen, die da gezwungen sind zu kämpfen, gezwungen sind zu flüchten. Und das ist gar keine Frage für uns, wir scheißen auf Staaten. Aber in der Israel-Palästina-Situation ist es, und das war ja auch in der deutschen Linken einfach schon ewig ein Kontext, ist es halt, wird einem schnell einen Strick draus gedreht, wenn man sich positioniert so. Und diese ganzen albernen Antideutschen, die tun so, als wäre Palästina-Solidarität gleich Judenhass. So. Und das ist halt einfach absolut zu kurz gedacht, ein absoluter Quatsch. Und aber ja, deswegen würde ich auch sagen, das Thema ist das, worüber wir am meisten bandintern reflektieren, weil halt der Umgang in Deutschland mit dem Thema uns dazu zwingt, weil der so weird ist.
Ja, ja. Ist nicht ehrlich. Das ist einfach nicht ehrlich.
Genau, es liegt nicht daran, dass wir unentschlossen sind oder keine Meinung oder Position dazu haben. Es liegt einfach nur an diesem komplett verschissenen Umgang damit von den Medien in Deutschland, von der Politik in Deutschland und auch von der Linken teilweise in Deutschland. Ja.
Ja.
Du hast gerade sehr, sehr gut angeschnitten. Das passt zu meiner Frage. Ja, bei Paroli singt ihr ja auch bei deiner Art links, bei meiner Art links, aber es ist doch auch wahnsinnig schwierig gerade, wenn die Linke sich eben wegen dem Nahostkonflikt so spaltet. Ist es überhaupt noch möglich zu sagen, hey, vereinigt euch und rockt das zusammen, wenn so eine krasse Spaltung gerade herrscht?
Das muss, und genau das ist das, wo ich sage, da bin ich milde mittlerweile so, ne? Ich habe das übrigens, dieses Wort milde finde ich so schön, das habe ich in einem Podcast gehört, wo Deichkind eingeladen war, wo der, da ging es glaube ich um so Corona-Leugner in bla von damals, und der eine von Deichkind meinte dann auch so, ach du, da bin ich milde. Ja, die steuern ja auch zurück, die finden sich jetzt wieder und so. Die können auch ruhig wiederkommen, wir kommen da wieder ins Gespräch. Und wieso? Da bin ich milde. Das finde ich ganz gutes Wort, weil ich finde auch, man muss ein bisschen Milde walten lassen, und ich bin mittlerweile nicht mehr so, dass ich sage, ey, du hast da zu diesem Thema eine andere Positionierung als ich, dann brauchen wir gar nicht erst sprechen. So. Sondern ey, wir haben viele Gemeinsamkeiten, lass uns darüber sprechen.
Und mir geht es in dem Bezug auch um die Basis vorher. Also ich versuche immer, wenn Menschen politisch agieren oder kommunizieren, für mich rauszufinden, warum machen sie das so. Und dass halt gerade in diesem Israel-Palästina-Konflikt auch sehr viel Unwissen herrscht, ist
ja
einfach mal so. Man kann sowas schon relativ leicht herausfinden, wenn man so bestimmte Fragen stellt zu solchen Themen, so, dass Menschen überhaupt gar nicht wissen, wie die israelische Kultur ist oder die palästinensische Kultur. Da gibt es schon sehr viel Unwissen. Das müssen wir hier nicht aufmachen, weil dann können wir heute nicht spielen in Karlsruhe. Und, aber was ich dann mal versuche herauszufinden, warum machen die das? Was ich vielen vorwerfe, ist halt, da geht es dann nicht mehr um den Menschen, da geht es nur noch um Ideologie. Und wenn es nur noch dieses Ideologische ist, wenn sie sagen, wenn sie wirklich so eine Hardcore-Ideologen sind oder Ideologinnen, dann hört es bei mir auch auf. Dann sagst du, das ist nicht mehr unterstützenswert. Und das ist gerade, denke ich mal, in der ganzen Linke ein echt schwieriges, kompliziertes Thema. Aber man muss jetzt halt wirklich aufpassen, weil solange sich die Linken in dem Palästina-Israel-Konflikt so dermaßen gegeneinander zusammenhauen und alles, freuen sich die Rechten. Und das sieht man in den Wahlumfragen, das sieht man in sämtlichen Politiken. Wir sollten mal wieder uns darum kümmern, unser hier mal sauber zu kriegen und unseren... Weil sonst ist auch niemand geholfen, und das ist halt echt gerade eine schwierige Situation.
Ja.
Safe. Und Paroli macht es ja auch so ein bisschen mit Augenzwinkern, so, ne, ey, du bist mir zu cringe, deine Art links und so, und ich dir auch und bla bla bla. Und natürlich ist es okay, irgendwie so auf einer oberflächlichen Ebene jetzt nicht mit allen d'accord zu sein, aber am Ende sagt der Song ja wirklich, ey, komm, lass uns mal bitte den ganzen Scheiß beiseite lassen. Wir müssen gegen rechts kämpfen, wir müssen für die Menschen kämpfen, wir müssen für eine linkere Regierung kämpfen oder vielleicht auch für einen kompletten Umbruch oder ja, je nachdem so. Das ist ja auch schon wieder diskutierenswert so. Ich meine, aber das ist part of the being left, ja, dass man über vieles diskutieren kann so und dass man da auch offen bleibt und ja, das müssen wir und müssen uns zusammenraffen. Das ist ja nicht nur Israel-Palästina-Thema, ist ja auch Ukraine-Waffenlieferung, bla, es gibt tausend Positionen so, aber generell, ja, dieses Ideologisieren von allem, das ist einfach super spalterisch und das, ja, das müssen wir irgendwie wegkriegen.
Mhm. Total. Ja, viele Bands haben jetzt eher so, ja, keinen politischen Anspruch und benutzen die Musik nicht unbedingt als Sprachrohr und es muss auch nicht jeder so radikal tun wie ihr. Muss nicht unbedingt sein, aber ich finde, Musik ist schon ein sehr, sehr guter Weg, um gerade junge Menschen in eine gute Richtung zu führen. Und vielleicht könnt ihr mal Bands, die sich komplett der Politik auf Bühnen oder in Songs enthalten, mal erklären, warum es so verdammt wichtig ist, gerade jetzt einfach das Maul aufzumachen.
Weil sie Einfluss haben. Und
wenn sie Einfluss haben.
Wenn sie, ja, natürlich. So. Das ist,
ja, und wenn nur 10 Leute da stehen.
Ja, ja, stimmt, und auch stimmt. Wenn nur 10 Leute da stehen. Der wichtigste Punkt sind jetzt nicht die Berliner Friedrichshainer Bubble, wo alle grün sind, links oder sonst was. Ja. Da werden die Kinder, da werden alle auch entsprechend erzogen, das sind Safe Spaces in vielen Fällen. Wichtig ist es halt, dass Kids merken, die in Gebieten leben, wo es eben nicht so easy ist, dass sie nicht alleine sind. Das ist, meine, ich wohne selber auch nicht in Berlin, ich wohne in meiner Heimatstadt Frankfurt-Oder und das ist das auch nicht so einfach so. Da würde man so sagen, so, dass ich mich hier hinstellen kann, hey, ich bin der von dieser einen linken Band oder so. Nein, besser nicht. Und da geht es halt auch vielen Kindern so. Weil da ist das Rechte viel offensichtlicher. Und da muss man einfach Unterstützung geben, sodass man nicht alleine ist. Und ja, aber natürlich muss auch jeder Musiker für sich selbst entscheiden, weil das ist, ich glaube, einfach jetzt in einem Bandkreis ist das so, wir sind jetzt mal politisch.
Nee, genau, das finde ich auch schwierig. Ja. Ja, also ich glaube, es muss aus den Leuten selbst kommen und vor allem natürlich aus den Leuten, die Texte schreiben. Weil wenn das so ein aufgesetztes politisch sein ist, dann hört man das und merkt man das, glaube ich, auch. Wenn das nicht aus der Emotion und Überzeugung rauskommt, der Person, die Texte schreibt, dann merkt man das auch. Und es gibt ja glücklicherweise, ich meine, im Vergleich zu vor 10 Jahren, als wir angefangen haben, da hat niemand politische Mucke gemacht, gefühlt so, ne? Außer so ganz doll Klischee Punk-Polit-Ecke so. Aber so Bands, die irgendwie so halbwegs im Mainstream passieren oder irgendwie so, hat da irgendwie sich politisch geäußert. Und heutzutage ist es normal, dass Shi-Agu sich äußert auf einem Konzert und sagt, ey, sexistische Übergriffe gibt's hier nicht und so, weißt du? Also kann man ja seine Musik mögen oder nicht, aber das ist stabil, so, weißt du? Also das finde ich geil. So. Und deswegen, wenn das aus so einer persönlichen Überzeugung herauskommt, ist es absolut wichtig und gut. Aber ich glaube, ich würde dann auch nicht als Band, wie du sagst, mich hinsetzen und sagen, so, ab jetzt sind wir politisch, weil das ist wack, so, das macht keinen Sinn und das wird einem auch nicht geglaubt werden, glaube ich.
Gerade dieser Change, den habe ich noch ganz gut in Erinnerung. Jonas, weißt du noch, als wir beim Janorock den Förster gespielt haben?
Ja.
Und da hat der Herbert Grönemeyer dann auf einmal was gesagt. Ja, und dann gab es so ein Change.
Ja.
Dann haben sich mehr Größere getraut.
Stimmt, das war durch uns, ne? Das
Nein, aber an diesem Tag, daran kann ich mich noch gut erinnern, da hat Grönemeyer immer wirklich angefangen, richtig.
Ja, aber der hat sich immer positioniert.
Ja, aber da war es mal öffentlich, aber der wieder öffentlich aufgetreten ist. Der war ja lange dann nicht auf Tour und sowas davor. Ja. Und dann kam es dann auf einmal wieder so mehr in der Öffentlichkeit raus, so dass heutzutage inzwischen sogar eine Helene Fischer was sagt, so, wo man sich sagt, so, das war vor 10 Jahren undenkbar.
Ja. Also ich finde es auch ich bin jetzt kein Mainstream-Hörer, aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass gerade die Mainstream-Leute, Jupiter Jones, sich hinstellen und sagen, hey Leute, wählt einfach nicht die verfickten blauen Heinzelmänner. Ja? Mhm. Und mega, mega wichtig.
Und aber auch zu betonen, dass es nicht nur die AfD ist, sondern dass es rechte Politik, die jetzt schon umgesetzt ist, auch ein Problem ist, ne?
Ja.
Wo jetzt schon voll viele Leute abgeschoben werden aus in Regionen, wo sie halt Gefahr erwartet und ja, tausende Sachen, die Ampel scheiße macht. So auf jeden Fall.
Ja, ja, ja.
Das finde ich auch immer das Lustige, keine Ahnung, manchmal, ich sehe so bei TikTok und Insta und so, dass Leute so, die sind unzufrieden mit der Situation, weil das ist voll ungerecht, so, ja, so geht's mir auch, aber die schlussfolgern dann, okay, dann wähle ich die AfD und das peile ich halt nicht, so, weißt du, und da müsste es eine Alternative geben zur Alternative.
Ja.
AfD.
Aber kleiner Fun Fact, weil ich habe euch auch nur ganz, ganz zufällig entdeckt damals. Mhm. Das war auch gerade bei mir so ein politischer Umschwung. Mir war klar, also schon immer klar, dass ich links bin, aber so richtig politisch wurde ich tatsächlich erst, als mir richtig Scheiße passiert ist. Aber jedenfalls, genau, ich hatte einen Hund und der hieß Kafka.
Oh.
Und dann wurdet ihr mir auf YouTube angezeigt. Und ich so, warte, die muss ich jetzt hören. Und mir war bis zu dem Zeitpunkt gar nicht klar, dass es politischen Rap gibt.
Ah.
Ich habe mich da von Rap immer so ein bisschen distanziert, weil ich noch so völlig geschädigt bin von Bushido und Sido.
Yeah,
und so einem absoluten Müll wie, was gab's, Arschfix-Song und so ein Scheiß.
Yeah, yeah.
Und da habe ich mich immer sehr von distanziert. Und dann höre ich auf einmal Kafka und denke mir, hey, krass. Ich glaube, Lampedusa oder so war
das.
Okay. Ja, okay. Ja,
das ist
genau.
Ja, schon ein bisschen
eine ganz alte Nummer.
Ja, schon einige Jahre. Da habe ich noch auf dem Magenplatz gewohnt. Ja. Ihr habt gerade erst einen richtig fetten Song mit einer meiner absoluten Lieblingsbands gemacht, mit Team Scheiße. Wie kam es dazu?
Ja, Team Scheiße, also der Timo, der Sänger und ich, wir kennen uns in der Theorie schon voll lange, weil der kommt aus Bremen und eine gute Freundin von mir, die auch Musikerin ist, Susanna, auch aus Bremen, hat mit dem schon immer mal wieder Musik gemacht. So, dadurch hatte ich manchmal so Überschneidungen. Der hat zum Beispiel auch 2017 schon einen Remix von Fick Dein Volk gemacht.
Mhm.
Also unter dem Namen Dare Deep, das ist so sein Techno-Project oder so gewesen. Ich weiß es nicht genau. Aber der hat halt unendlich viel Musik schon gemacht, so alles Mögliche. Der hat ja nicht nur so Punk gemacht, wie er jetzt macht, sondern der hat wirklich sehr, sehr diverse Mucke gemacht. Und wir kannten uns, wir haben uns nie getroffen, aber wir haben uns so über Internet immer mal wieder... Damals, weißt du, war unser Kafka-Account auch noch voll klein und dann haben wir uns so in der Story verlinkt und haben uns darüber unterhalten, einfach nur so aus Quatsch so. Und dann hat irgendwann die gemeinsame Freundin Susanna, hatte ich mit ihr telefoniert und hat sie gesagt, ey, hast schon mitbekommen von Timo und bla, und da geht jetzt voll was, voll der Hype und so. Und Team Scheiße, ich so, was ist das denn und so. Und hat mir das so angeguckt und hat mir so die Story reingezogen, wie das alles kam, dass die Label gekriegt haben und so, ist alles auch eine interessante Story. Naja, und dann hatten wir ein bisschen mehr Kontakt, weil das bei ihm dann so voll der Hype war und bei uns, bei Kafka, ist es ja so ein langsames Wachstum gewesen, bei dem war es so ein sehr schnelles Wachstum, was teilweise auch sehr überfordernd sein kann für einen persönlich, für dieses private Umfeld und so. Und da haben wir ja, uns einfach ein bisschen drüber unterhalten, wie man so damit umgeht, jeder. Und da haben wir auch so, glaube ich, beide von profitiert. Und ja, weiß ich nicht, irgendwie haben wir im Proberaum diesen Geburtstagssong mal in der Session so gemacht. Und dachten dann gleich so, ja, das klingt doch irgendwie wie Team Scheiße. So. Da fragen wir jetzt einfach mal, ob die Bock haben. So. Und Mello, das ist ja die Gitarristin und auch Sängerin von Team Scheiße, die hatte dann auch Bock, hat den Refrain eben auch mitgesungen. Timo hat diesen Part eingesungen, wo wir erst dachten, was ist das? So. Und jetzt am Ende ist es der geilste Part, ehrlich gesagt, von dem Song so. Auch live. Ja, und so
gefeiert.
So kam es zustande auf jeden Fall.
Was auch ganz witzig ist, weil die Folge wird an meinem Geburtstag ausgestrahlt.
Mhm. Nice.
Und mit dem Song ist es einfach wundervoll. Es passt alles so gut.
Fügung.
Ja, was hört ihr denn privat gerne für Musik?
Also,
wer fängt an?
Du kannst ruhig anfangen.
Ich komme gar nicht aus dem Rap. Angefangen hat bei mir alles so mit Grunge, so Soundgarden, Alice in Chains. Ganz viel. Pearl Jam natürlich. Dann ging es rüber in Pog. Immer noch. Aber auch nicht mehr so viel. Dann wurde es alles sehr dunkel. So mit... Bin großer Neurosis-Fan und Solar Jesus und sowas. Und dann ist zurzeit bin ich doch mehr im... Weil ich relativ viel so Elektronik, also viel so Ambient Techno und Dub und so... Weil ich es ja jetzt inzwischen auch selbst mache. So. Und man sind es halt dann rumschraube gerne. Dann kommt es so, aber komme eher so aus dieser Underground-Rock-Ecke. Ja,
ja ich höre auch gar nicht so eine Musik, wie wir machen, auf jeden Fall. ich habe als Kind habe ich so viel Metal und so gehört, so Metallica und so Zeug. Slayer, keine Ahnung. Und hab dann aber so mit 15, 16 oder so wurde ich voll von Hip-Hop gecatcht, so von der ganzen Bewegung, von der ganzen Jugendkultur, bla, hat mich so voll mitgenommen. Und im Hip-Hop war es zumindest so damals so, dass eigentlich alle das auch selber gemacht haben, die es gehört haben. So, und entweder Breakdance gemacht haben, Graffiti gemalt haben oder eben Musik gemacht haben. Und ich hatte Bock zu rappen. Ich glaube, ich hatte sowieso immer so eine Affinität zu Sprache und so und hab dann vor Ewigkeiten eben angefangen zu rappen und hab dann hier und da so kleine Songs auch gemacht, aber nie was veröffentlicht. Und dann hatte ich auch eine Band noch vor Kafka, die hieß Mueka. Da haben wir sowas Ähnliches gemacht, eigentlich so ein bisschen ähnliche Mucke. Aber noch mit einem klassisch ausgebildeten Sänger dazu und viel zu viele viel zu viele Leute waren wir auf jeden Fall. Keine Ahnung. Aber es war geil. Das war schon auch über einige Jahre. So haben wir in der Region, wo ich herkomme, so bei Hannover, viele Konzerte gespielt. Und darum ging es gar nicht. Das war gar nicht die Frage. Ne? Aber egal, ich habe viel Rap gehört. Ich höre nach wie vor viel Rap und Trap und alles, was dazugehört. So. Keine Ahnung, an aktuellen Sachen feiere ich Ypsilon total. Der hat gerade ein Album gedroppt. Unbedingt mal reinhören. Ein Rapper aus Berlin, Moabit. Ich liebe die Musik von Ebbo schon ganz lange. Eine Rapperin aus ursprünglich, glaube ich, München. Aber auch in Berlin mittlerweile. Die macht sehr krasse Musik. Den Song Free würde ich mal direkt empfehlen. So richtig gut. Was höre ich noch? OG Kimo höre ich. Und Levin Liam höre ich und keine Ahnung, so aktuelle rappige Sachen, würde ich sagen. Geil.
Was war so als Band der Moment, wo ihr sagt, boah, das war der schönste Moment, den wir je hatten und den hatte ich für immer in mir fest?
Boah, es ist leider so schwer, sowas festzuhalten, ehrlich gesagt. Es gab viele Momente, wo ich dachte, oh mein Gott, das würde ich gern für immer festhalten, aber das Gefühl zu konservieren ist echt schwer. Für mich war Ärzte-Support zu spielen was ganz Besonderes auf jeden Fall. Das war 2022, vor 2 Jahren, haben wir für die Ärzte in Kassel in so einem kleinen Stadion Support-Band gespielt. Und also es war, glaube ich, auch tatsächlich unser größtes Konzert bisher so. Aber das war gar nicht das, was mich so getoucht hat. Aber Ärzte war eine Band, die mich als Kind auf jeden Fall so beeinflusst hat. Das war meine erste CD, war die Bestie in Menschengestalt von denen und so. Und genau, dann angesagt zu werden von Bela und Rott, die sagen, dass wir stabile Antifaschisten sind und dass sie uns feiern und irgendwie so, das war einfach so unfassbar Gänsehaut. Also wow. Das haben sie direkt, bevor wir auf die Bühne sind und ich habe geheult beim auf die Bühne gehen, weil sie einfach sowas gesagt haben. Ich war so, wie soll ich denn jetzt ein Set spielen? So mäßig. Und das war sehr, sehr, sehr bedeutsam für mich auf jeden Fall.
Wow, ich wäre gestorben. Ich hätte nicht auf die Bühne gehen können.
Nicht so der Mensch, der sich an einzelne Sachen hält, so festhält, mache ich nicht.
Könnte ich jetzt mal Meta.
Was heißt das denn?
So Meta-Ebene.
Ja,
ich habe mit Ereignissen nichts zu tun, ich schwebe überall.
Ich bin das Ereignis. Ich kann immer nur so Momente sagen, die gerade waren, wo ich sage, das war sehr geil. Ich fand im letzten Blog, als Roger Underrated gerappt hat, das war...
In München hatten wir Roger Reckless dabei, genau, der bei Underrated cool. Forever ja auch ein Part hat.
Und das war richtig fett.
Also hat uns dann auf der Bühne besucht.
Wenn man mal
das war schön, ja.
Spürt, wie so ein Song dann wirklich live funktionieren kann, ist das schon...
Ja, und Roger hat einfach eine krasse Bühnenpräsenz. Also den auch auf jeden Fall auschecken, Roger Reckless, richtig gut.
Also wie er da von 0 auf 100 ging, so, ne? So wie macht er das so?
Ja, das war Hammer.
Ihr habt, ich weiß gar nicht mal, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, im Nachtleben gespielt in Frankfurt.
Letztes Jahr.
Ja. Ich war auch da. Und das Nachtleben ist ja von der Butch Cup. Und die Butch Cup hat sich jetzt was ganz Lustiges gedacht. Die haben nämlich einfach Philipp Burger eingeladen. Das Konzert wurde zwar abgesagt, warum
ich
auch immer.
Ich kenne ihn nicht, glaube ich.
Philipp Burger ist dieser Assel von Freiwild.
Ah. Oh.
Scheiße. Ja, ich weiß nicht, warum das Konzert abgesagt wurde, aber wenn man schon irgendwie auf die Idee kommt, okay, der Typ hat keine Präsenz verdient, dann sollte man das Konzert auch von der Page nehmen. Was denkt ihr darüber und ist das für euch in Zukunft noch eine Option, da zu spielen?
Das Ding ist halt,
Frage, ja.
Dass unsere Agentur in dem Bezug, die haben halt immer Leute, mit denen sie in den Städten arbeiten.
Ja.
Das so läuft.
Aber ist eine gute Info, die wir mal weitergeben werden.
Ja, die wir mal weitergeben werden, weil das haben wir gar nicht mitbekommen, wirklich
null. Wird unsere Agentur auch interessieren.
Ja. Das ist halt echt komplett an uns vorbeigegangen.
Also ich kann dir nachher einfach mal den Screenshot schicken, dass du das auch nochmal auf dem Schirm hast.
Es ist natürlich, ich jetzt hier groß was sagen würde dazu, also wenn es wirklich direkt von der Butch Cup kommt, dann war es nicht schön, muss man jetzt sagen. Kann natürlich auch andere Gründe haben, wenn es halt über den Promoter ging und dann wurde da nur eingemietet und aber wie kontrollieren sie das, da gibt's ja so lange Ketten. Da würden wir einfach mal unsere Agentur fragen.
Ja,
die sind da besser drin als wir.
Klingt auf jeden Fall vernünftig.
Und aber natürlich das ist scheiße, einen Freiwilligensänger da zu haben. So.
Ja, ja. Vor allem, er bezeichnet sich jetzt als kontrollierter Anarchist. Lassen wir das einfach mal so
das
stehen.
Ich finde ich find den
Typen einfach peinlich. Wir lassen es einfach so stehen. Der Typ ist peinlich. weil wir müssen ein bisschen mit der Zeit hier kämpfen. Ich habe noch Fanfragen für euch.
Oh.
Ja, ganze vier.
Okay.
Das sind alle Fans.
Wir haben alles außer Fans, ne? Nee, nee. Haben wir
Nano fragt, was haltet ihr von dem Begriff unpolitisch?
Rechts. Nein. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es zeugt einfach von Uninformiertheit, sich unpolitisch zu nennen, weil es natürlich immer eine Aussage ist, zu sagen, ich bin unpolitisch, basierend auf dem Kontext, in dem man das sagt, basierend auf der Zeit, in der man lebt, ist es ja auch eine politische Aussage.
Ja, nicht nur deswegen. Auch wenn man sagt, man ist unpolitisch, dann agiert man politisch, weil viele sagen, ich bin unpolitisch, deswegen gehe ich nicht wählen. Nicht
oder
zu wählen ist eine halbe Stimme für rechts.
Ja, würde ich nicht komplett unterschreiben, so, aber unpolitisch heißt ja eigentlich, ich bin okay mit dem Status quo und der Status quo ist unendlich ungerecht für einen Großteil der Menschen und deswegen ist es auch eine politische Aussage.
Ja.
Ja. Tanja fragt, wie kamt ihr auf den Namen und wie habt ihr euch zusammengetan?
Das ist dein Ding.
Ja, wir haben uns sogar mal eine Story für die Namensfrage ausgedacht, weil das natürlich immer gefragt wurde. Die Story stimmte nie wirklich ganz, glaube ich, ne? Aber ja, wir wollten einfach einen Namen, der easy ist und kurz ist und schön aussieht. Ich bin Grafikdesigner, ich habe mir den Namen ausgedacht. Und ja, die Story, die wir dann dahinter geklemmt haben, sozusagen, ist...
Ihr habt euch nach meinem Hund benannt.
Nach deinem Hund benannt, zum einen und zum anderen...
Das ist
die
neue.
So kann das ist die neue Story.
So macht man das.
Nee, genau. Die ursprüngliche war, dass es eine Mischung ist, auch von der Schreibweise von Markus Kafka, der in den 90er Jahren bei MTV News moderiert hat, der uns beeinflusst hat im Sinne von Popkultur, und Franz Kafka, der, ja, könnt ihr googeln, genau, und dadurch so Literatur und irgendwie Deepness und so mit reinbringt. Ja, also im Grunde war es eine Entscheidung wegen Google, dass wir uns falsch geschrieben haben, ne? Dass wir uns nicht mit F oder V geschrieben haben, sondern eben mit FV. Und es hat sich auch als gut, glaube ich, rausgestellt jetzt über die Jahre so, aber ja so ungefähr. Und wie wir uns gefunden haben, war ganz schön eigentlich. Ich habe es letztens in der Story mal erzählt, in der Instagram-Story. Eigentlich schön, mal wieder drüber nachzudenken, weil ich habe, wie gesagt, ich bin Grafikdesigner. Ich habe irgendwann, brauchte ich unbedingt Geld im Studium und habe für irgendein scheiß Startup gearbeitet in Berlin und war da irgendwie 1-2 Tage die Woche und habe Grafik für die gemacht. Und dort hat der werte Herr hier auch gearbeitet, und zwar als Werkstudent, hat er IT gemacht, war?
IT oder? Und Geschäftsassistent.
Ja, genau. Und ja, wir haben uns dann irgendwie ab und zu mal unterhalten, ob beim Käffchen und bla, und haben festgestellt, wir sind beide irgendwie Musiker. Ich war damals kaum aktiv mit Musik, weil ich gerade in Berlin angekommen war die ersten Jahre und irgendwie nicht so Bock hatte auf Musik. Und dann war den gerade der Rapper, damals noch in großen Anführungszeichen Rapper, würde ich sagen, abgesprungen war, haben wir uns mal bei denen im Proberaum getroffen und haben Session gemacht und das hat viel Spaß gemacht und dann haben wir gesagt, gut, lass mal weitermachen.
Ja.
Geil. Das, finde ich, ist die wichtigste Frage, die ich je gehört habe. Markus fragt, Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
Mit.
Mit, natürlich viel Butter. Viel Butter. Also ich würde sagen, Verhältnis Butter-Nutella 40-60. Also sehr viel
nicht
Butter.
Nicht so viel. Also schon Butter.
Oder 35-50.
Es muss noch im Rahmen. Und nicht Nutella, ich nehme lieber Bionella.
Ja, nicht Nutella natürlich, klar. Irgendeine Alternativform so, die auch geiler schmecken tatsächlich, aber ja.
Domi hat gefragt, ich muss euch das fragen, das ist mein Ex-Freund und ich schulde ihm was. Würdet ihr die Kunstbanausen als Support mit auf Tour nehmen?
Wer ist das?
Das ist eine ziemlich gute Punkband aus dem Schwabenländle. Und ich sage das nicht nur, weil es mein Ex ist, die sind tatsächlich ganz gut.
Sind das Typen?
Ja.
Ja, dann nicht. Wir nehmen nur Flinter Support Acts mit.
Also Domi, weißt
seit
du
vielen Jahren.
Ja.
Und jetzt kommen die wahren Fanfragen.
Ach so.
Meine Tochter schreibt, die ist so süß, die sagt mir immer ganz, ganz tolle Fragen. Und die erste Frage finde ich auch ganz spannend von euch zu erfahren. Kauft ihr gerne ein? Hoch lebe der Kapitalismus.
Nein, ich hasse es.
Ich finde es gar nicht schlecht. Also so Shopping einkaufen oder so, also ich habe jetzt an den Supermarkt gedacht. So, das gefällt mir eigentlich manchmal ganz gut. Das ist ein bisschen
wirklich?
Meditativ.
Willst du es für mich machen? Ich schreibe dir eine Liste.
Nö.
Und dann gehst du gerne.
Natürlich
für mich.
Nicht. Nee. Also auch nicht zu oft so, aber ich finde es jetzt nicht die schlimmste Haushaltstätigkeit sozusagen.
Ich renne durch wie eine Rakete,
die mich
ich will
mehr
nur
nerven.
Weg haben alles. Ich ganz schnell zack, zack, an allen vorbei.
Nee, genau, das ist vielleicht das Problem. Ich mache es ganz unstressig. Mach so ganz
ich
entspannt.
Ich habe Einkaufen
so.
Auch immer gehasst, bis ich Kinder bekommen habe. Weil die Zeiten, in der ich alleine einkaufen gehe und mein Mann die Kinder hat. Oh, ich stehe so gerne an langen Schlangen. Oh, liebe ich das.
Ja, voll die Freizeit dann, ne?
Ja, voll.
Ja, check ich schon.
Okay.
Ja. Nee, genau. Und aber wenn das andere Einkaufen gemeint ist, also Shopping oder so, da, ich liebe es auf Flohmärkten und in Secondhand-Läden. Also da kaufe ich all meine Kleidung so. Es hat natürlich auch irgendwie politische Gründe, aber es macht mir auch viel Spaß. Ja, das liebe ich sehr. Und ansonsten, ich kaufe so alle 2 Jahre mal irgendwas neu. So. Letztens habe ich zum Beispiel von Ebbo so ein Fan-Trikot gekauft. Und das ist für mich dann immer so ein Riesen-Highlight. Und ganz kurz spüre ich diese Satisfaction, die, glaube ich, viele Leute durch so Shopping kriegen, die ich aber ganz selten habe. Also ich meine, ich kaufe halt relativ häufig Kleidung, aber die kostet dann so 2 Euro oder sowas. Deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn ich die dann auch nicht so viel trage und dann irgendwie spende oder was weiß ich. Aber dieses was Neues, Teures zu kaufen, das ist für mich so ein 2-Jahres-Highlight oder so, wo ich dann so von zehre und dann kaufe ich mir mal wieder irgendwas irgendwie.
Ja. Lauft ihr gerne mit Händen und Füßen?
Laufen mit Händen und Füßen.
Leider nicht.
Leider nicht. Leider nicht. Ja. Selten, zu selten, würde ich sagen. Zu selten. Ja.
Schaut ihr euch gerne Eulen an?
Oh ja, Eulen sind
besonders
süß.
Ja, ja.
Eulen sind sehr süß.
Ja.
Sind Eulen die auch den Kopf ganz drehen können? Nee.
Ja.
Ja? Und die haben so ganz süße, kleine, kauzige Gesichter. Ne?
Das ist dann ein Kauz. Das
Ach
ist
so, scheiße.
Eine eigene Eulenart.
Ah ja, okay. Ja.
Ein Kauze.
Eulen schaue ich mir schon sehr gerne an, ja. Zu selten auch. Ja. Gute Frage.
Das ist eine sehr süße Frage. Kuschelt ihr euch gerne ein?
Ja, sehr gern, sehr gern. Hm.
Ja.
Ich liebe einkuscheln.
Ja. Das ist irgendwie die schönste Frage überhaupt.
Die sind alle die schönsten.
Ja, nee, aber das ist wirklich die allerschönste. Vertragt ihr euch gerne, wenn ihr euch mal streitet?
Ja, schon, aber noch lieber nicht streiten. Das ist mir persönlich noch lieber. Also wenn es möglich ist. Natürlich, wenn es die ganze Zeit so, wenn es einen Streit bräuchte, aber man streitet sich nicht, ist es natürlich nicht schön. Aber wenn es keinen Streit braucht, dann ist das Schönste. Finde ich noch schöner, als sich zu vertragen, glaube ich.
Wann fängt ein Streit an? Also ich finde, viele Menschen
Scheiße.
Fangen, ja, das eh, das weißt du, aber fangen an, so eine Diskussion zu schnell als Streit zu definieren. Und ja, Streit muss nicht sein. Also, aber es kann natürlich auch befreiend sein, ne?
Ja, ja, ganz auch, ja, stimmt. Aber das Vertragen ist natürlich noch schöner.
Ja, was man halt draus macht, halt, ist die Frage. Ob man jetzt sich streitet und dann geht man auseinander und trifft sich nirgendwo oder ob man streitet und das ist dann im Prozess hin zum.
Ja, aber es ging ja auch um Vertrag.
Ja, Vertrag ist natürlich.
Vertrag ist super.
Ja. So, die letzten 2 Dinger, schnell, das schaffen wir noch. Also es gibt Menschen, die wachsen ja auch einfach in Familien auf, die sehr bildungsfern sind, wie ich zum Beispiel. Ich komme aus einer Fahrschulfamilie, meine Mutter ist dumm wie ein Brot. Anders kann ich es nicht sagen. Also ich wurde politisch nie wirklich sozialisiert. Ich habe selber irgendwann gemerkt, so pass mal auf, du laberst einfach Scheiße.
Nein.
Und irgendwie passt mir das nicht. Und habt ihr Tipps für Menschen, die merken so, ey, ich suche gerade so ein bisschen meinen Weg und ich weiß irgendwie, dass ich Nazis blöd finde und dass ich eigentlich alle Menschen gut finde. Habt ihr Tipps, wie ich mich bilden kann, obwohl ich von zu Hause sowas überhaupt nicht kenne?
Die lokalen Antifa-Gruppen auf jeden Fall.
Kafka hören.
Kafka hören. Tatsächlich Bücher lesen. Also ich finde, es ist inzwischen echt ein Problem, dass zu viel, wie es kennt, in einer YouTube-University-Wissen durch die Gegend fliegt. Und ja, man muss sich bilden und halt jemanden finden, der einfach ähnlich
mit einem ist,
weil alleine ist das halt echt deutlich schwieriger.
Ja, Verbündete suchen, ja.
Also ich komme halt aus einem liberalen, bildungsnahen Elternhaus. So, aber ich war in der Grundschule halt in einer kompletten Nazi-Gruppe. Also Naja, Baseball-Schlägerjahre. Ich weiß, was das war. Das war meine Zeit da in Frankfurt.
Und das war meine Zeit.
Naja, ist so. Die ganzen Nazis, die jetzt die Nazis sind, waren alle meiner Klasse. Die, das ist natürlich ein Vorteil in dem Bezug, die fassen mich nicht an, weil ich war ihr Klassensprecher, denkt mir so, ja, hallo, guten Morgen. Nee, aber das ist, aber da ging es halt einigen anders. Also da weiß ich von vielen aus meinem Umkreis, die durften manche Gegenden nicht betreten.
Ja.
Und da muss man einfach Leute finden, die mit einem sind. Und da kann ich, denke ich, sind die lokalen Antifa-Gruppen wirklich gute Anfänge, um was. Man natürlich ist jede Antifa-Gruppe anders. Also das ist kein großes.
Sich zu organisieren ist glaube ich, einfach wichtig. Also weil es hat dann beides, ne? Es hat dann Verbündete finden und gleichzeitig hat man, glaube ich, dann auch schneller das Gefühl, tätig werden zu können im politischen Sinne so. Ja.
Ja. Genau. Ich hätte gern von euch 5 Tipps, wie jeder von uns die Welt ein kleines bisschen besser machen kann. Nur so ein Fünkchen.
5?
5, ja, ich habe Anspruch.
Erstmal nichts zu tun, was man selbst nicht möchte, an anderen Personen. Dann sein Handeln zu reflektieren.
Die ganz, eigene Positionierung und Privilegien zu reflektieren.
Genau, ganz wichtig, marginalisierten Gruppen zuhören. Manchmal ist es gerade als weißer Dude einfach besser, die Klappe zu halten und zuzuhören. Reicht. Und das, damit werden schon vielen Leuten geholfen. Das im Kleinen halt. Ne? Wenn das im, also ich bin schon davon überzeugt, dass man viel ändern kann, wenn man im Kleinen handelt. Und wenn viele im Kleinen handeln, natürlich nicht das ganze System umschmeißen, das wäre, das geht so nicht. Aber wenn man halt wirklich in seiner, es ist schon ein Anfang, wenn man im Freundeskreisen sich gegenseitig sozusagen ein bisschen erzieht.
Ja.
Das kann schon viel helfen und auch mal zeigt, was bedeutet Diskriminierung. Das ist man das Problem von was viele, was oft ist, dass Menschen nicht Diskriminierung erfahren und dadurch nicht wissen, wie sich Diskriminierung anfühlt. Ja. Und gerade mit solchen Leuten muss man reden und zuhören. Zuhören und dann ist die Welt schon ein bisschen besser.
Ja, und das geht alles einfacher, wenn man es schafft, den eigenen Freundeskreis und Bekanntenkreis zu diversifizieren und nicht nur mit Leuten rumzuhängen, die genauso positioniert sind wie man selbst, sondern eben auch davon profitieren kann, dass andere ihre Erfahrungen teilen und man dadurch vielleicht selbst auch ein bisschen mehr Empathie dafür entwickeln kann, wie es ist, als Frau in dieser Welt zu leben, wie es ist, als schwarzer Mensch in dieser Welt zu leben, als Mensch mit Behinderung oder als queere Person oder so. Weil wenn man nur als Typ nur mit Typen hängt, die genauso sind wie man selbst, so, dann denkt man sich, hä, was ist denn los? Ist doch alles chillig so. Und das macht die Welt auf jeden Fall nicht besser.
Ja. So, ihr habt jetzt noch zum Abschluss die Möglichkeit, eine Botschaft an die Welt zu senden. Hört mehr Kafka, hört mehr Salopp.
Die großen Absprachen sind für Jonas.
Nee. Ach, mach du, du bist gut im Modus.
Hört mehr Kafka, ganz klar.
Organisiert euch.
Organisiert euch. Seid offen. Denkt über Dinge nach.
Seid lieb.
Ja.
Seid lieb.
Passt auf die Leute, auf die um euch stehen. Das bringt schon viel. Und
jetzt Moshpit.
Ja, aber da auch lieb sein. Da lieb sein.
Ja, lieber Moshpit.
Lieber
Moshpit.
Das müssen wir eigentlich nochmal irgendwie hinkriegen, dass wir nicht ein Moshpit machen, dass wir so
ein kollektives,
kollektives Umarmen. Was natürlich auch nicht ganz einfach ist, weil viele wollen es nicht.
Ja,
würde
ich auch ja nicht. Egal.
Nee, Moshpit ist eine Entscheidung.
Moshpit ist okay.
Ja, das funktioniert.
Ja, vielen, vielen Dank, hey. Ja,
vielen Dank für die Einladung.
Frühstücks-Podcast, auch mein erstes Mal.
Voll gut.
Ja, ich dürfte Tschüss sagen, wenn ihr wollt.
Liebe Grüße an deine Kinder.
Ja. Und Tschüss und habt ein schönes Leben.
Das war's von Kafka. Wir lösen uns morgen auf. Letztes Konzert Karlsruhe.
Nein, nein.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de Die Podcast Re-Evolution.
Das war's auch schon wieder mit Salopp, der Musikpodcast. Ja, vielen, vielen Dank, dass du reingehört hast. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich bei diesem Podcast. Wie immer verlinke ich alle Infos auf Facebook und Instagram. Umso wichtiger ist es, dass du mir jetzt auf Social Media folgst. Und falls du es noch nicht tust, abonnier doch bitte auch gleich meinen Podcast. Und falls es bei deinem Anbieter möglich ist, hinterlass mir doch auch ein paar Sternchen. Da freue ich mich immer sehr darüber. Auch für Kritik und Anregungen bin ich immer offen. Also melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ja, dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder. Ciao, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Das war's mit Salopp, deinem Musikpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.